Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Und alle holen die Köpfe raus.
Hey, hey, ich bin Bosse. Das ist mein Podcast Lecker Mittag. In jeder Folge lade ich mir tolle Leute ein, um mit denen zu quatschen. Aber nicht einfach nur so. Nebenbei wird nämlich geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Am Ende wird das Ganze dann auch noch gegessen. Wenn ihr mitkochen wollt, dann checkt meinen Instagram-Kanal und den Hashtag LeckerMittag aus. Dort findet ihr zu jeder Episode Bilder, Videos und ganz wichtig natürlich das Rezept zum Selberkochen und die Zutatenliste. Und jetzt viel Spaß bei Lecker Mittag. Mein heutiger Gast ist der Alleskönner Prinz Pi. Ihr kennt natürlich seine Musik und wart hoffentlich auch schon auf einem seiner krassen Konzerte. Aber wusstet ihr, dass Prinz Porno auch ein echter Gourmet ist? Wir zwei bereiten heute ein köstliches Stück Thunfisch zu mit einer Soße, die ihr garantiert nicht auf chefkoch.de findet. Dazu gibt es Salat, der Gold verdient hätte. Und es gibt Tramezzini. Wie, ihr wisst nicht, was Tramezzini sind? Ich erkläre es euch in der neuen Folge Lecker Mittag mit Prinz Pi. Viel Spaß! Hey, willkommen zu Lecker Mittag. Ich stehe hier mit Prinz Pi. Hi Friedrich, ne?
Hey.
Gut, ich hab ein bisschen Respekt vor heute.
Warum?
Weil ich glaube...
So heißt es.
Nee, gar nicht, weil du auf jeden Fall so ein guter Koch bist. Und ich weiß das, obwohl du mich noch nie bekocht hast und wir das eigentlich immer machen wollten.
Ja.
Dass auf jeden Fall bei dir zu Hause deine Küche ist, erstens, glaube ich, wirklich, du guckst dir hier an, das ist ja eigentlich eine Gourmet-Küche. Habe ich mir sagen lassen. Deine Küche ist geiler ausgestattet. Das weiß ich aus dem Internet. Und ich weiß, dass du auf jeden Fall so krass gut kochen kannst. Deswegen habe ich mich auf heute sehr gefreut.
Das ist ja lieb.
Dass ich mich zurücklehnen kann und einfach nur essen kann.
Das ist ja lieb. Wir machen heute auf jeden Fall was super Leckeres, aber was auch sehr Einfaches. Also jetzt nichts, was irgendwie so krass wie Shishi hat oder irgendein Quatsch, den man zu Hause so nicht nachmachen kann. Weil ich finde es immer irgendwie kacke, wenn einer so sagt, ey, guck mal, das ist so ein Gericht, aber du musst halt 3 Tage vorher anfangen und du brauchst irgendwelche krassen Geräte, die kein Mensch zu Hause hat. Und darum ist das hier, was man braucht, dafür eigentlich wirklich nicht viel. Es ist, wir haben ja Sommer gerade, es gibt Fisch. Und es ist ein besonderer Fisch, wo ich ein bisschen was dazu erzählen will, wo der herkommt. Weil ich bin so in den letzten Jahren, habe ich natürlich immer mehr gekocht und so. Aber ich habe auch immer mehr so darauf geguckt, wo kommt das Essen her und so. Ich hatte ja auch mal so einen veganen Lieferservice. So den ersten veganen Lieferservice in Berlin mit einer Bekannten von mir. Und das Ding ist halt furchtbar gegen die Wand gefahren, leider.
Ich kann mich noch erinnern, wir beide haben vor, ich glaube 6 Jahren oder so,
ja,
haben wir mal zusammen auf dem, war das Happiness Festival?
Kann sein, ja.
Oder Chiemsee oder so.
Irgendwas, ja.
Da hast du auf dem Headliner gespielt und ich glaube, ich Co-Headliner oder noch einen vor.
Ja.
Und ich weiß auch immer, dass du ein extrem gutes Konzert hattest und nach dem Konzert hast du mir von diesem Lieferdienst erzählt.
Ja.
Wie lange ist das her?
Es kann so 5, 6 Jahre sowas, her sein, ne? Ja, genau. Mhm. Und die Idee war halt, dass du für den ganzen Tag halt Essen kriegst, dass du dich um gar nichts kümmern musst. Und das war so speziell an Leute ausgerichtet, die gerade irgendwie viel Sport machen, also halt zunehmen wollen oder abnehmen wollen. Oder Leute, die irgendwelche Essensprobleme haben, an Schwangere auch ganz viel, weil die müssen ja auch besonders darauf achten, was sie machen. Ne? Und wenn du jetzt halt irgendwie noch am Anfang der Schwangerschaft irgendwie arbeiten gehst und so und willst halt trotzdem irgendwie dich sehr gut ernähren, auch für dein ungeborenes Kind und so, genau, haben wir halt dafür spezielle Menüs gemacht und die wurden dann jeden Morgen so geliefert und du warst dann halt von morgens bis abends komplett safe, zu einem ganz guten Preis auch so. Ja, aber der Preis war so ein bisschen zu gut, da ist die Firma dann mega an die Wand gefahren, aber ja, aber war eine gute Idee.
Ey, aber die Idee ist jetzt ja eigentlich, ich weiß nicht, ich kenne gerade so viele Leute, die diese ganzen Boxen sich schicken lassen,
ja,
und so.
Ja, voll. Klar, mittlerweile machen das alle, aber wenn man so ein bisschen seiner Zeit voraus ist, dann, weil es ist ja wie mit Musik auch, ne? Manchmal machst du auch irgendwie einen Song und der ist mega krass, keiner versteht den aber und dann 2 Jahre später hören alle genau diesen Sound.
So. Ey, so geht's mir mein ganzes Leben lang. Wobei ich mal gar nicht richtig weiß, ob dann 2 Jahre später der Sound angesagt ist.
Ja, so ist es leider.
Ja, verstehe. Machst du gerade viel Musik?
Ich mache gerade ziemlich viel Musik, ja. Okay. Also ich arbeite am am neuen Album. Ich habe 2 Alben gemacht, die ich komplett verworfen habe, weil ich irgendwie so es noch nie so schwer fand wie jetzt aktuell, das so zu sagen, was ich sagen will. Weißt du, was ich meine? Weil noch nie so viel passiert ist wie in den letzten 18 Monaten, so seit Corona und so.
Ja, die Gesellschaft.
Ja.
Die Leute.
Die Leute, ne?
Der Mensch.
Die Leute. Da passiert einiges und das will man ja auch in seiner Musik so abbilden. Das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Oder ich finde es so schwierig wie noch nie. Wollen wir einfach anfangen nebenbei?
Lass mal anfangen, genau.
Okay, pass auf, müssen wir erstmal ein bisschen was abwaschen hier. Weil
kannst du einmal kurz sagen, was wir heute kochen?
Also, es gibt Thunfisch. Ja, der Thunfisch wird nur halb gekocht. Das heißt, er ist oben noch roh, aber unten schon so ein bisschen angebraten.
Ja.
So. Deswegen muss man halt Thunfisch nehmen, der Sashimi-Qualität hat, also den man roh essen kann. Und bei Thunfisch, das ist ja halt ein super fragwürdiges Produkt. Ne? Also ich meine, jeder, der irgendwie Seaspiracy gesehen hat und gerne Fisch isst, so, der weiß halt so, das ist ein Riesenverbrechen, was da so geschieht. Und es gibt jetzt halt eine Company, die machen halt Thunfisch vor Jugoslawien. Die haben da so, also das heißt ja nicht mehr Jugoslawien, aber vor Ex-Jugoslawien. Die haben da so zwischen mehreren kleinen Inseln so quasi so ein großes Bassin installiert, in dem sie so Netze mitten im Meer haben. Das heißt, die Thunfische leben vor der Küste im Meer, also quasi frei, aber dann ist es doch irgendwie ein Gehege. Mhm. Und die werden da halt irgendwie korrekt befischt. So. Und das Essen, was die Thunfische essen, also die essen ja Sardinen, ist ja so ihre Nahrung, auch die werden sozusagen von denen korrekt gezüchtet. Und damit werden dann die Thunfische gefüttert und dann werden diese Thunfische da halt gefischt nach korrekten Fangmethoden. Also es ist die einzige Firma, die das auf der Welt macht und die schicken 99% von ihrer Produktion direkt nach Japan, weil das natürlich so der größte Absatzmarkt ist für Thunfisch und für Fisch generell, ne? Die lieben das ja halt. Und 1% verbleibt halt in Europa und von diesem 1% ein ganz kleines Teil, das liegt jetzt gerade vor uns auf dem Tisch, das ist sozusagen korrekter Thunfisch.
Haben wir 4 Steaks, kann man sagen, ne?
Genau. Die sind relativ dünn geschnitten. Ich schneide die so etwa so auf einen guten Zentimeter. Also okay. So dünn, wie man es eigentlich normalerweise nicht schneidet. So wie so ein kleines Schnitzelchen, sag ich mal, bevor man es geklopft hat.
Genau, die Fotoanleitung für euch gibt's aber im Netz. So, das könnt ihr euch nochmal angucken. Genau, aber es ist ja ist ein Zentimeter.
Genau, und das ist aber eigentlich, also der Thunfisch ist sozusagen nur die Unterlage für so eine relativ ausgefreakte Soße. Und die Soße, die habe ich das erste Mal gegessen in so einem Restaurant in Wien am Naschmarkt. Da gibt's ja so verschiedenste kleine Restaurants und das eine heißt Atlantik und da habe ich die Soße das erste Mal probiert und da habe ich quasi die ewig versucht irgendwie zu Hause nachzubasteln und irgendwann ist es mir dann so gelungen, dass ich sie cool fand.
Ja.
Und das ist so eine Soße, die macht so diesen Umami-Geschmack, also dieses vollmundige, so ne, das was man oftmals irgendwie mit Glutamat erreicht, was man aber auch irgendwie so hinkriegen kann irgendwie mit einer Menge Fett und so. Und das macht halt die Soße zu diesem Fisch, weil ich mochte früher Fisch nicht so gerne, weil es für mich immer so ein sehr leichtes Essen war und nie irgendwie so dieses vollmundige, satte, ey, ja, voll geil. Wie man es jetzt irgendwie von so einem typischen europäischen Gericht mit irgendwie viel Kohlenhydraten und Fleisch und so kennt. Ne? Und das macht dieses Gericht aber trotzdem. Und dazu gibt's dann noch irgendwie so ganz einfaches Brot aus dem Ofen. Da wird einfach nur so ein bisschen Olivenöl mit Zitrone drauf gemacht. Das klingt jetzt so ziemlich einfach, aber ist ganz lecker dazu. Genau, das machen wir. Das ist ein super, super schnelles Gericht. Macht man so vielleicht in, sag ich mal, 10 Minuten. Und es ist so ein Gericht, was ich immer mache, wenn jemand so zu mir zum Essen kommt. Gerne bei Leuten halt auch, die kein Fleisch essen, so. Was ja heutzutage ziemlich viele sind, ne? Das ist so ein Gericht, was eigentlich irgendwie so den meisten Leuten immer sehr gut schmeckt und wo man die gleich so mit pleasen kann. Und ja.
Ja, ich find's super, weil es, ich habe so noch nicht gegessen. Also, mein Problem, immer wenn ich nur Wien höre, frage ich mich immer, warum ich eigentlich nicht in Wien wohne. Der Naschmarkt ist eben der Wahnsinn.
Ja.
Und die Kulinarik ist so, je weiter man dann doch so in diese Region kommt.
Schon nice.
In Bayern ist immer schon gut.
Bayern ist gut, aber
dann kommt Österreich.
Ja, Österreich, ich finde generell, österreichisches Essen ist halt so wie deutsches Essen, einfach mit mehr irgendwie Klasse und auch ganz mehr Butter.
Genau. Ja, viel Butter. Oder Butterschmalz.
Oder Butterschmalz, ja. Genau, ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an jetzt hier. Wasch mal ganz kurz hier die Sachen ab.
Wir waschen jetzt den Koriander.
Ein Koriander.
Im Regen, der ans Fenster tropft.
Ja, könnten wir einfach auch raushalten.
Ey. Kannst du einfach raushalten.
Ist aber auch komisches Wetter. War vorhin war so irgendwie 33 Grad voller Sommerblast. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, ist es einfach nur noch so
Ja, wir haben hier so Schrägfenster für die Leute draußen, wenn es so ein bisschen, aber ist ja bestimmt auch ganz gemütlich. Ihr könnt jetzt direkt einschlafen bei dem Regensound.
Ja, Mann, das wäre schön, wenn das funktioniert. Ich habe das bei meiner neuen Tochter probiert mit jeder Art von weißem Rauschen. Da gibt's ja so geile Playlists, ne? So Tropical Rain, Rain am Strand, Soft Rain.
Weißt du, was bei unserer Tochter irgendwann so gut funktioniert hat? Nala, die Schildkröte. Kennst du die?
Ja, kenne ich.
Genau, Nala, die Schildkröte, die legt man an die Seite und die macht ja dann eben so Meeres- oder auch Sternbilder. Und das Rauschen, was wahrscheinlich der Gebärmutter irgendwie am nächsten kommt, hat sie offenbar dazu gebracht, die Nächte durchzupennen. Genau. Genau. Friedrich hat jetzt gerade den Thunfisch genommen, kurz ein bisschen abgenässt.
Haben wir hier haben wir so ein Tellerchen oder so ein
Fett? Natürlich.
Ach, ey, warum tun wir uns hier eigentlich mit dieser Amateurrolle ab, wenn hier so eine...
Wir haben hier die größte Klopapierrolle der Welt.
Ja, wenn die hier steht, die ist doch viel geiler.
Guck mal, hier hast du einen Teller.
Das ist ein Traum, so eine hätte ich auch gern zu Hause.
Kannst du einfach mitnehmen.
Ja, geil.
Es gibt der Claude aus, dem die Küche hier gehört. Die klauen wir ihm jetzt. Habt ihr früher zu Hause viel gekocht? Oder warum kochst du eigentlich so gut? Das kann nur von damals kommen.
Nee, Mann, das kommt nicht von damals. Ich erzähle jetzt mal, auf jeden Fall nicht mein Zuhause. Also meine Eltern, die hatten eine Mikrowelle, ja. Und sie hatten quasi eine Mikrowelle schon so in den 80er Jahren, wo eine Mikrowelle schon noch so relativ fancy war, so. Also es war so öfter mal, dass Leute bei uns zu Hause waren, die gesagt haben, wow, ihr habt eine Mikrowelle, sowas habe ich ja noch nie gesehen, wie funktioniert denn das? Und meine Mutter hat, wenn die Caprese gemacht hat, dann hat sie den Mozzarella und die Tomaten in die Mikrowelle gemacht und hat das heiß gemacht. Und als ich so Teenager war, war ich irgendwann bei so einem Girl zu Hause und wir waren so, ey, lass mal was essen. Und sie war so, ja, komm, soll ich uns eine Caprese machen? Und ich war so, boah, nee, jetzt gar keinen Bock auf heiße Tomaten. Und sie war so, hey, was meinst du denn? Und das war mir dann natürlich unfassbar peinlich. Ja, und das ist sozusagen, sowas gab es zum Beispiel bei mir zu Hause.
In meiner Erinnerung war es bei mir auf dem Dorf so, dass alle Leute, die eine Pingmaschine hatten, die hatten auf jeden Fall auch eins der ersten Solarien. Das hatten die nämlich dann im Keller. Die haben sich, das war ungefähr so dieselbe Zeit.
Technikaffin.
Und man wusste, wenn die Leute besonders braun sind und Lederhaut haben oder verbrannt, weil das war offenbar in Mitte der 80er muss es irgendwann so gewesen sein, da hatten die offenbar auch eine Mikrowelle zu Hause. Genau, damals der Wahnsinn. Aber ich glaube, man kannte damals auch Latte Macchiato noch gar nicht.
Nee, Mann, also auf jeden Fall den Cappuccino, den meine Mutter getrunken hat, das war dann so ein Pulver, was du in eine Tasse gemacht hast und umgerührt hattest. Und dann gab es noch so ein zweites Pulver mit so Kakao, den man so rüber machen konnte. So. Das war so, also ich will jetzt nicht total schlecht darüber reden. Meine Mutter hat zum Beispiel ziemlich gut gebacken, aber so sage ich mal, bei uns zu Hause das Essen, das war jetzt nicht so, dass ich das geil fand. Und das, was ich so quasi kulinarisch gelernt habe, ja genau, ein Brett, sehr geil.
Genau.
Danke dir, ein Brett und ein paar kleine Schälchen wären ganz gut. So.
Null Problemo.
Danke dir.
Ey, wir haben jetzt den Thunfisch gesäubert, kann man so sagen. Und
ja, einfach abgewaschen. Ja.
Abgewaschen, abgetupft.
Genau.
Den jetzt, schneiden wir mal.
Jetzt brauchen wir eine kleine Pfanne, wenn wir haben. Eine kleine Pfanne und dann schon mal eine relativ große Pfanne. Eine Teppanyaki-Platte haben wir ja hier nicht, wa? Also so eine, ja, die ist okay.
Guck mal, wir haben hier eine ganze Menge Pfanne. Ist die Größe okay oder noch größer?
Ja, haben wir eine beschichtete? Ja, haben wir hier, oder?
Guck mal, warte mal, hier habe ich noch ein paar.
Aber die ist ganz gut, das ist die kleine, die können wir nehmen. So, ich nehme mal hier so ein paar Cashews und röste die. Ja, perfekt.
Zu heiß?
Nö, ist alles okay. Muss einfach nur ein bisschen angeröstet werden. Das ist das Teil hier, ne?
Hast du eigentlich Geschwister?
Ja, ich habe einen kleinen Bruder, 2 Jahre jünger.
Wovon habt ihr euch denn ernährt, so mit, so zwischen, sage ich mal, Caprese, heiße?
Nee, also meine Mutter hat schon auch irgendwie gekocht und so, aber es gab auf jeden Fall auch so viel Tiefkühlessen, so fand auf jeden Fall auch so Reispfanne, Peter bei Froster und so. Hm.
Fand ich damals immer richtig geil.
Ich fand's auch geil.
Wenn der Eismann kam, war es bei uns auf dem Dorf immer das absolute Ding, weil dann gab's immer irgendwas Paniertes.
Ja, meine Eltern, die hatten ganz früher, hatten die so Bofrost. Mhm. Und das hatten sie dann irgendwann nicht mehr. Das war ja in Berlin so, mein Vater, der war Beamter. Und da gab's so die Berlin-Zulage. Und als die noch da war, haben meine Eltern ganz gut verdient. Und danach war es dann deutlich weniger. Da musste meine Mutter dann auch noch arbeiten gehen. Das hat sie vorher nicht gemacht. Und ich habe das daran gemerkt, dass es uns wirtschaftlich nicht mehr so gut ging, weil der Bofrostmann nicht mehr kam. Und Bofrost war so ganz geil, die hatten auch ganz geile Eissorten und so und natürlich auch geile so tiefgefrorene Sachen, ne? So, ich meine, dieses tiefgefrorene Gemüse und so, von denen war damals schon so ein bisschen fancy so. Und das kam dann halt irgendwann nicht mehr und dann habe ich das gemerkt, dass es halt nur noch so Aldi-Essen gab und so oder Aldi-Joghurt und so. Und es war einfach so, war so eine von den ersten Demarkationslinien, sage ich mal, wo du so gemerkt hast, okay, guck mal, da gibt's halt so die Kids, die haben halt irgendwie die Capri-Sonne oder halt irgendwie das originale hohes C oder so mit in der Schule und du hast halt die Aldi-Orangen-Trinkpäckchen oder so, die jetzt ja mitunter teilweise baugleich sind, ja. Aber es ist so ein Ding, wo man das dann irgendwie so ein bisschen gemerkt hat, so.
Friedrich schwenkt hier gerade die Cashewkerne durch die Pfanne.
Ja.
Die werden ganz sanft angeröstet, ne?
Ich habe erst angefangen zu kochen, als ich so 30 war. Also bis ich 30 war, habe ich wirklich gelebt wie ein, ich will es nicht sagen wie ein Penner, aber ich habe halt irgendwie, also ich habe mich wirklich richtig günstig und auch schlecht ernährt. Also für mich waren so Tütensuppen, so fertige asiatische Instantsuppen, das war so mein Ding, was ich, sage ich mal, 5 Tage die Woche gegessen habe.
Als ich dir geschrieben habe, bring doch irgendwie ein Gericht, vielleicht sogar deiner Kindheit und Jugend mit.
Ich wollte das mitbringen, ja.
Genau. Hast du ihm gesagt, okay, Mann, wir machen eine Instant-Rahmensuppe, fuck off, das war damals mein Hauptnahrungsmittel.
Ja. Das war halt so, für mich war das geil und es ist nach wie vor geil, weil es relativ viel Geschmack für relativ wenig Geld ist. Mhm. Und du kannst die halt irgendwie mit so ein bisschen Gemüse oder einem Ei oder so, kannst du die halt pimpen. Es gibt auf YouTube irgendwie so einen Typ, der hat irgendwie 5000 verschiedene Ramen-Brands probiert. Und es gibt einfach so ein riesiges Geschmacksreichtum und diese Fertignahrung ist natürlich in Asien auch deutlich, sag ich mal, mit mehr Hightech erzeugt, als irgendwie bei uns in Deutschland oder Europa das so der Fall war, lange Zeit jedenfalls. Und ich finde die nach wie vor geil. Und ich konnte mir damals aber einfach so als Student und, sage ich mal, unerfolgreicher Musiker auch echt nichts anderes leisten. So, für mich war das halt schon irgendwie krass, wenn ich mir einmal in der Woche irgendwie einen Döner kaufen konnte oder so.
Ich habe irgendwie, obwohl ich ja sowieso riesen Fan deiner Musik bin und auch von deiner ganzen Karriere, habe ich irgendwie vorhin nochmal versucht rauszufinden, wie viele Teile du eigentlich schon veröffentlicht hast, weil da aber natürlich auch eine Menge Tapes und Zwischennamen und Zwischencrews dazwischen sind. Ey, habe ich es nicht hingerichtet. Weißt du's?
Ich bin bestimmt so über 35
Na, Releases. Deswegen. Ich hab noch nie in meinem Leben so eine lange Liste gesehen.
Ach, da gibt's schon einige, die
also außer bei viel gemacht oder so, haben.
Ja, es gibt in Deutschland auf jeden Fall Leute, die noch viel, viel mehr haben. Aber ja, ich habe das schon sehr, 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 sehr lange gemacht. Und sehr viel auch jeden Scheiß natürlich rausgebracht früher. Ne? Das würde man heutzutage jetzt nicht mehr machen.
Als meine Freunde früher gesprüht haben, habe ich mit langen Haaren immer daneben gesessen und hatte meistens die Akustikgitarre mit dabei, konnte kein Skateboard fahren und konnte auf gar keinen Fall den Zug malen. Aber ich war oft mit dabei und habe zugeguckt, weil es einfach so solidarisch von mir war. Ich für meinen Teil hatte noch nie im Leben eine Sprühdose in der Hand, ganz anders als Friedrich Kautz. Der machte sich neben seinen Rap-Aktivitäten einen Namen als Prinz Porno an den Wänden Berlins. Du bist damals war das Prinz Porno?
Als Porno. Ich habe Porno gesprüht. Deswegen genau. Habe ich mich dann irgendwann Prinz Porno genannt. Ich muss aber auch quasi zu meiner, also ich war nie irgendwie so ein Typ, der irgendwie so richtig krass gefährliche Sachen gemacht hat. Ne? Das waren halt irgendwie so, ich habe mich das nie so richtig getraut. Also so Züge zu malen und sowas. Also ein paar habe ich auch gemalt, aber jetzt wirklich nur eine Handvoll so. Und das war halt so etwas, ich habe halt die Leute unwahrscheinlich dafür bewundert, dass die unter so krasser Anspannung, haben wir hier irgendwie so einen Müll?
Komm einmal um die Ecke.
Ah ja, weißt du was, ich stelle uns mal hier irgendwie so eine Müllkiste dahin.
Bevor du weiterredest, du hast jetzt gerade ganz kurz die Außenteile vom...
Das ist Zitronengras.
Genau, Zitronengras.
Und das wird da einfach jetzt ganz fein geschnitten, das bereite ich jetzt hier schon mal so ein bisschen vor.
Brauchst du ein bisschen mehr Stoff hier auf dem...
Nö, das passt so.
Genau, die Cashews köcheln in der kleinen Pfanne hinterher. Ich mache da schnell mal ein Foto für euch. Aber wenn ich meinem alten Sprüherkumpel davon erzähle, der kennt offenbar deinen Namen. Also, ja, aber die Berliner waren sowieso auch bei den Braunschweigern und auch bei den Hamburgern irgendwie berüchtigt damals.
Ja, die Berliner waren auf jeden Fall so von den Leuten, die in Deutschland Graffiti gemacht haben. Guck mal, Berlin ist einfach die größte Stadt. Da gibt es natürlich naturgemäß mega viele Leute. Ich meine, wie viele Einwohner hat Hamburg, wo es ja auch sehr viele und sehr gute Sprüher gab und gibt? Wie viel hat Hamburg? 1,5 Millionen?
Ich glaube, ein bisschen mehr sogar. Ich weiß es im Moment gar nicht. ich glaube 1, sind sie sogar 2,2 mittlerweile?
Okay, aber Berlin hatte halt schon damals irgendwie gute 4, ne?
Ja.
Also so, es waren halt einfach irgendwie mehr Leute. Und es war halt auch in Berlin, war sozusagen die Competition, der Wettbewerb war halt nicht so, wie es heutzutage mit vielen Sachen ist und auch durchs Internet sich nochmal verändert hat, deutschlandweit oder auch sogar irgendwie europaweit, sondern die Competition in Berlin war halt vor allen Dingen innerhalb der einzelnen Bezirke. So war es ja auch mit Musik. Und du hast halt einfach in Berlin eine ungeheuer hohe und auch natürlich irgendwie krasse lokale Competition gehabt, wo sich die Leute halt versucht haben, irgendwie zu überbieten und halt besser zu sein als der Bezirk nebenan. Und wo die Leute halt um jeden Platz, an dem man sozusagen malen konnte, also an jeden, um jeden Yard, um jede Hall of Fame und so weiter, halt irgendwie erbittert gekämpft haben. So. Und das ist halt etwas so, dass in dem Moment, wo halt irgendwie da so viele Leute auf einem Punkt sind, die irgendwie was Ähnliches machen wollen, ist es natürlich anders, als wenn es jetzt so sich krass verteilt. Zum Beispiel im Ruhrpott gab es auch immer eine krasse Szene so, aber es ist einfach irgendwie geografisch über einen viel, viel größeren Bereich verteilt gewesen, ne? Die Leute haben nicht sozusagen Tür an Tür gewohnt, so.
Und kennst du, ey, ganz kurz mal, ne? Es riecht schon ziemlich fantastisch nach Cashews. Kommt ein leichter Popcorn-Geruch rüber.
Ja, die müssen einfach nur ganz kurz und ganz bisschen anrösten.
Ja.
Und bei all diesen, weißt du, bei all diesen Sachen, die man für diese Soße macht, das ist halt so, du brauchst halt ein ultrascharfes Messer.
Das Zitronengras ist eben auch echt heftig zu hacken. Das ist jetzt super, super klein gehackt, ne?
Ja, du musst es halt, also eigentlich musst du es mit diesem Messer nicht wirklich hacken. Das macht man nicht, weil hacken ist eher so zerdrücken, weißt du? Weil wenn du nur von oben kommst, sondern du willst eigentlich immer schneiden. Also du willst eigentlich immer so eine Bewegung, die auch ein bisschen nach vorne geht. Auch wenn die quasi nur relativ klein ist. Und in dem Moment, wo du das schaffst, das halt irgendwie so fein zu schneiden, ohne dass die Flüssigkeit, also der Geschmack, rausgedrückt wird, dann hast du halt quasi den vollen Geschmack. Bei Zitronengras, wie bei so halt voll vielen so ein Gemüsesachen, ist es so, du willst halt die Zellstruktur sozusagen möglichst weit öffnen, damit halt möglichst viel Geschmack rauskommt. Du willst das nicht zerdrücken. So ein ganz typisches Ding aus der, sag ich mal, älteren Generation in der deutschen Küche ist halt, wenn die Petersilie hacken, weißt du, mit so einem Wiegemesser,
ja.
Die wird eigentlich zerdrückt. Danach ist ja das Hackebrett ist ja quasi nass. Darauf ist halt, das Zeug ist rausgedrückt.
Schmeckt der Geschmack ist auf dem Brett.
Der Geschmack ist auf dem Brett, der schmeckt bitter. Und wenn du das jetzt hier irgendwie versuchst es halt irgendwie so zu machen, dass du möglichst wenig das Zeug irgendwie zermatscht, sondern dass es halt das ist der Geschmack.
Jetzt sehe ich offenbar gerade zu Hause eine Menge Leute, die ganz viel Matsch auf dem Brett haben, weil das Messer nicht scharf genug ist. Aber ja, ist nicht so schlimm.
Das ist nicht
ein bisschen so Geschmack wird schon rüberkommen.
So, das reicht jetzt hier, das ist jetzt so ein ganz bisschen angebräunt, ne?
Wen kennst du von damals? Also, wen kennst du schon? Welches Jahr war das?
Also zum Beispiel Flair und ich, wir kennen uns schon seitdem ich so 16 bin und er war damals, ich glaube, er ist 2 oder 3 Jahre jünger als ich. Muss dann so 14, 15 oder so gewesen sein. Ja, und ich war dann vielleicht 17. Keine Ahnung, so etwa, ja. Also ich kenne viele Leute von damals. So, weißt du, viele haben halt irgendwie damit angefangen. Und in Berlin war halt so, wenn du Hip-Hop machen wolltest, dann war halt Graffiti war halt das Coolste, was du machen konntest. Weil die Graffiti-Typen, die waren so, also natürlich die was liegt ja in der Natur der Sache, sozusagen die Leute, die am nächsten irgendwo in der Kriminalität standen. Also du hast einerseits halt sozusagen die Beschaffungskriminalität der Dosen an sich. Dann musst du halt irgendwie, geht schon. Dann musst du halt irgendwie irgendwo einbrechen, wenn du halt irgendwie sprühen willst. Wenn wir hier den Koriander schneiden, übrigens nehmen wir auch quasi die, also wir schneiden sozusagen den unteren Teil, den Strunk, den Stiel, den schneiden wir auch teilweise mit. Nicht die untersten 3-4 Zentimeter, aber trotzdem das, was oben ist, nehmen wir auch. Nicht nur einfach nur die Blätter. Also es wird quasi so geschnitten, wie man normalerweise bei uns Schnittlauch schneidet. Und wenn man die Blätter schneidet, dann ist es hier gar nicht mal so krass wichtig, dass man die so ultra fein hackt, wie man beispielsweise jetzt Petersilie oder so für so ein Tabbouleh hackt, sondern es geht einfach nur darum, dass man die irgendwie so ein bisschen so klein kriegt, damit die sich dann später in der Soße besser vermengen, weißt du, dass die ein bisschen kleinteiliger sind.
Aber wird der Koriander später mit verquirlt?
Der wird mit verquirlt, aber okay. nicht mit der Maschine, sondern er wird sozusagen reingerührt. Also okay. Das ist so eine Soße, die besteht halt irgendwie aus sozusagen trockenen Komponenten und dann halt aus Komponenten, die halt flüssig sind.
Koriander ist sehr, sehr gut gehackt. #geschnitten. Und warst du ein Perfektionist auch schon als Sprüher?
Ja, voll. Deswegen war auch so quasi dieses illegale Nachtsmalen bei wenig Licht und immer unter Adrenalin und Anspannung war jetzt auch für mich überhaupt nichts im Sinne von dem Ergebnis, was dann am Ende rauskommt.
Weil man muss ja sagen, ne, also das haben sich vielleicht einige auch schon gedacht, wir sind befreundet. Und ich habe mich so ein paar Male gewundert, gerade als wir uns kennengelernt haben. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Ich weiß nicht richtig, ob die Geschichte noch so richtig ist, weil es auch schon ein paar Jahre her ist. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, ich wollte, glaube ich, mit meinen Geschwistern zusammen eine Uhr kaufen für meinen Vater. Mhm. Und ich habe dir das, glaube ich, im Nebensatz nur so gesagt. Und ich weiß auf jeden Fall, dass 30 Sekunden später ziemlich ausgecheckt da ein paar Angebote von dir kamen. Also nicht die bei dir zu kaufen, sondern was ist die geilste Uhr, was ist die geilste Anlage, was sieht so und so aus, was macht das und das. Und das hatte ich jetzt in der Zeit schon so 3-4 Mal mit dir. Und ich kenne niemanden eben, der sich so krass in so vielen verschiedenen Bereichen wirklich, wirklich gut auskennt. Und jetzt auch gerade im Kochen, ich habe hier auch noch niemanden gehabt, der das so krass akkurat gehackt hat. Und ich finde es echt faszinierend. Gibt es Bereiche, die du gar nicht kannst?
Ja, voll klar.
Wo du richtig scheiße findest oder wo du sagst, ey, das rotze ich auch mal hin, das kann ich jetzt nicht so...
Ja, weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die mich jetzt einfach überhaupt nicht interessieren, wo ich dann auch irgendwie, oder wo ich sagen muss, da habe ich irgendwie kein Talent für oder so. Also zum Beispiel, was, ja, was ich zum Beispiel nie gelernt habe oder nie irgendwie wirklich konnte, ist selber irgendwie zu nähen oder zu stricken oder zu häkeln oder so. Das ist sowas, da habe ich überhaupt gar keine Passion dafür, diese Dinger so in der Hand zu halten. Weißt du, ich mag voll gerne so, ich bin ja so jemand, ich löte gerne, ich mache gerne so Feinelektronik oder Feinmechanik oder so, sowas kann ich gut.
Alter, du hast, als ich bei dir eingesungen habe, Hellrot, oder was war das, irgendwas anderes?
Kann sein, ja.
Irgendeine Nummer davor, ich weiß nicht mehr. Da gehe ich in dein Studio und du sagst mir, ja, also alle Sachen, die hier stehen, ganzen Kompressoren so, das habe ich alles selber gebaut. Ich so, willst du mich verarschen? Auch das noch.
Haben wir hier so ein so Backblech oder so?
Natürlich.
Damit wir hier ein bisschen was anbraten können. Mach mal 180.
Jetzt hast du gerade das Brot.
Ich habe das in appetitliche Dreiecke geschnitten. Es hat keinerlei.
Das sieht geil aus. Was ist das genau? Was ist das genau für ein Brot?
Tramezzini, also halt irgendwie italienisches Weißbrot. Kannst du so Sandwiches mitmachen? Ist halt einfach Weizenbrot. Das ist einfach, sagen wir mal so, es ist einfach nur Zucker. So.
Aber es ist ein krasses Brot. Vor allem finde ich, die Konsistenz ist eben Wahnsinn.
Voll. Jetzt mache ich hier so ein Öl rauf. Das ist so Olivenöl mit so ein bisschen Zitrone drin. Mhm. Also beziehungsweise halt mit Zitronenzeste, mit dem Öl aus der Zitrone. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Pfeffer. Das ist der hier. Ja, perfekt. Aber ist da schwarzer drin oder ist das weiße?
Ja, ich glaube, es ist schwarzer. Bisschen weißer vielleicht.
Aber. Ja, nee, ist schwarzer. Ja, aber um deine Frage von vorhin zu beantworten, warum ich mich so für Kochen interessiere und da drin so eine Passion entwickelt habe, das kam bei mir erst relativ spät. Für mich war Essen sozusagen das Wichtigste, was für mich mit Erfolg sozusagen einherging. Oder sage ich mal Anerkennung für die Sachen, die man macht. Mhm. Für mich war das immer so, ich habe mein Geld, was ich verdient habe, ich immer sofort verfressen. Weil das war immer das, was mich am meisten interessiert hat. Irgendwas mal zu probieren, was ich vorher noch nicht probiert habe oder so. Irgendeine Art von Fleisch oder irgendeine Muschel oder irgendein Gemüse oder was auch immer, so, weißt du? Irgendein Restaurant, irgendeine Küche kennenzulernen oder sowas. Und wenn ich irgendwo wegfahre, dann gebe ich auf jeden Fall immer mega viel Geld für das Essen da vor Ort aus.
Wir ballern das Brot jetzt mit dem Olivenöl, mit dem Pfeffer. Hast du es auch gesalzen?
Nee, nur ein bisschen Pfeffer drauf, bisschen von diesem Olivenöl. So wollen wir mal gucken, dass das so...
Wie viel Grad hat der Ofen?
180.
Hauen wir da mal rein.
Der ist auf 180, du. So, jetzt machen wir hier die eigentliche Soße. Dazu brauchen wir einen Esslöffel, um das zu dosieren. Ja. Ah ja, geil, danke. Das Erste, was da reinkommt, ist Reisessig.
Genau, wir haben deinen kleinen selbst mitgebrachten Mixer, ne?
Ja. Jetzt mal 5 von den Teilen hier Reisessig. der Reisessig, der ist so anders als unser deutscher Weißweinessig, ist der so sehr viel milder. Und der macht halt so dieses sehr vollmundige. Das hier ist jetzt Mirin, das ist ein Reiswein, also er ist so ziemlich süß, hat viel Zucker. Da gibt es halt auch in Japan natürlich sehr viele unterschiedliche Brands, die dann so eigene Geschmacksrichtungen haben. Aber den, den ich benutze, ist immer der von diesem, mit dem 100% drauf. Ich
weiß nicht, das ist auch genau richtig. Unter 100% geht nichts. 2 Esslöffel, ne?
Genau. Dann nehmen wir 1 Esslöffel Sesamöl, also geröstetes Sesamöl. Wenn man so geröstetes Sesamöl irgendwo schmeckt, dann schmeckt es immer schon so, quasi, sage ich mal, für einen europäisch erzogenen Gaumen so ein bisschen nach Asien.
Ja.
So. Dann nehmen wir hier von dem, das ist quasi Hühnerfond, nehmen wir davon 2 Esslöffel, aber es ist Konzentrat, also es ist ziemlich salzig, aber auch ziemlich vollmundig. Man kann natürlich irgendwie, wenn man jetzt Vegetarier ist oder man halt irgendwie kein Fleisch ist, kannst du natürlich auch irgendwie Pilzfond oder sowas nehmen. Mhm. Aber das schmeckt natürlich dann schon deutlich anders. Dann nehmen wir hier so eine geile Sojasauce, aber man kann natürlich auch jede x-beliebige Sojasauce nehmen. Nehmen einfach nur ein bisschen, das ist nur fürs Salz. Und dann nehmen wir hier, um die so ein bisschen Zitrone reinzubringen, das passt natürlich immer geil zu Fisch, nehmen wir hier 2 von dem Olivenöl mit Zitronenzeste. Genau, so, dann ist das Ding hier eigentlich auch ready. Dann brauchen wir das nur noch quirlen, dass das halt richtig durcheinander geht. Dann ist das fertig, dann müssen wir das alles zusammenrühren. Brot ist schon so gut wie fertig, müssen wir noch den Fisch ein bisschen anbraten und dann war's das, dann kann man essen.
Krass gut, ich bin so gespannt.
Ist jetzt halt auch kein ultra aufwendiges Essen, es ist halt jetzt so ziemlich schnell gemacht und so, aber es ist halt so, ich weiß nicht, ich mag das so, wenn du ein Essen machst, womit du jetzt nicht so faken kannst, wie bei Musik auch. Weißt du, wenn jetzt einer ankommt, der macht hier irgendwie ein krasses Rinderfilet. Wir haben jetzt hier auch eine geile Zutat, eine Thunfisch, ist natürlich auch was sehr, sehr Geiles, aber du könntest das auch mit irgendeinem anderen Fisch machen. Du könntest auch einfach irgendwie einen Pilz nehmen oder so, wenn du gar kein Fisch isst oder so, kannst du irgendwie einen von diesen riesengroßen Pilzen nehmen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Portobello. Mhm. Portobello-Pilze oder so könntest du jetzt auch irgendwie nehmen. Oder was weiß ich, irgendwie so ein Selleriefilet, was sich manche Leute reinziehen. So der Effekt von dieser Soße, der funktioniert eigentlich mit allem.
Ich glaube, was ganz interessant ist, also das Interessante ist offenbar definitiv die Soße und ich glaube sogar die Zutaten, aus der die Soße gemacht sind. Ich würde die, glaube ich, später alle nochmal einzeln abfotografieren. Ja. Weil ich glaube, das ist ganz geil, gerade das geröstete Sesamöl und so. Das sind, glaube ich, Sachen, da kann man sich später an anderen Wochenenden auch nochmal, hat man viel Freude mit,
sag ich mal. Also es geht halt bei der Soße wirklich darum, so was richtig krass Ausgewogenes zu haben, was halt irgendwie für jemand, der jetzt, keine Ahnung, sage ich mal, wenn du so ein Gericht isst, dann erwartest du ja halt gerade jetzt so in Europa immer so eine ganz klare Geschmacksrichtung. Da erwartest du halt irgendwie Fleisch, braune Soße, dann so Kartoffeln, am besten so als Kartoffelgratin noch mit Sahne drin oder so. Ne? Und dann ist halt irgendwie so klar, das eine ist einfach so vollmundig und mild, das andere ist halt irgendwie so ein bisschen salzig und fleischig so im weitesten Sinne. Und das Fleisch muss halt irgendwie möglichst saftig sein, weich, auf gar keinen Fall irgendwie trocken und halt irgendwie vielleicht noch so Röstaromen drin, wenn du jetzt so jemand bist, der gerne gegrillt ist und so. Und hier ist es aber halt so, in dieser Soße ist natürlich eine ganz andere Welt an, sag ich mal, Taste drin. Du hast halt sowas sehr, sehr Vollmundiges, was halt einerseits entsteht aus der Sojasauce, dann halt irgendwie aus dem Essig, aus der Hühnerbrühe oder halt der anderen Brühe, die auch immer du da drin hast. Dann hast du halt irgendwie sowas total Frisches durch den Koriander und das Zitronengras. Schmeckt ja sehr, ja, fresh. Du hast sowas leicht Crispiges und Geröstetes von den Cashew-Nüssen, die ja auch ganz anders schmecken, wenn man die röstet, als wenn man die so isst.
Ich habe gerade schon mal eine nochmal so genascht. Ich liebe eben Cashews, aber es ist eben schon krass, was so ein bisschen Salz und ein bisschen Röststoffe ausmachen können.
Voll. Ich find's bei Haselnüssen noch viel extremer. So geröstete Haselnüsse schmecken so krass. Mhm. Und normale Haselnüsse schmecken immer so ein bisschen ranzig und nie so richtig geil. Ja, ich glaube, das dauert hier tatsächlich noch ein bisschen.
Also wir können es auch noch ein bisschen höher drehen. Mhm. Bevor ich jetzt gleich noch ganz viele Fragen habe zu all den anderen Sachen, die du noch machst, ne? Wann hast du eigentlich überhaupt dein letztes Konzert gespielt?
Oh, schon Ewigkeiten her, 2 Jahre. Jetzt spiele ich mein nächstes Konzert am Samstag.
Okay, verstehe.
Also bei mir war das so, ich habe irgendwie die Festivalsaison 2019 hatte ich ausgesetzt, weil ich da so, meine damalige Live-Agentur, da gab es einfach irgendwie kein einziges Booking und ich war dann so, okay, können wir mal machen. Wir waren jetzt irgendwie 10 Jahre gefühlt jede Saison auf Tour. Machen wir halt mal irgendwie eine Saison nix.
Ja.
Das war gar nicht so schlecht, der Plan. Und dann 2020 war halt Corona.
Wie hast du das verkraftet? Also gar nicht Corona, sondern sagen wir mal diese Konzertpause.
Nicht gut. Das ist für mich ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich finde, man schwebt so ein bisschen im luftleeren Raum. Man hat halt irgendwie so das Gefühl, wo sind die Leute, die einen mögen? So, wo stehst du mit deiner Community? So, weil wenn du eine enge Bindung hast zu deinen Hörern und deinen Fans und du siehst die einfach die ganze Zeit nicht, ist total beschissen, finde ich.
Ja, ne?
Also du hast halt so auf diese Sachen, die irgendwie so im Internet passieren, so speziell so auf den sozialen Medien, so, da gebe ich halt irgendwie so überhaupt nichts mehr drauf. Ich finde halt so, die sind so entweder so ultra krass positiv oder ultra krass negativ gefühlt, aber nie wirklich was, womit du arbeiten kannst, worauf du dich verlassen kannst. Und wenn du so ein Konzert gespielt hast und du triffst halt danach ein paar Leute, dann hast du schon eher irgendwie so ein Gefühl, dass Leute sagen so, ja, war ganz geil, war gut, aber war nicht so gut, wie es schon mal war, oder ey, war der beste Auftritt, den ich von dir gesehen habe, war schon 3-mal da. Oder, verstehst du, du hast halt irgendwie so differenzierte Meinungen, die jetzt nicht irgendwie so in Form von so einem 1- bis 2-zeiligen Kommentar gegeben werden.
Ja, und du hast vor allem Menschen vor dir. Also was mir bei dir zum Beispiel aufgefallen ist, auch damals auf diesem Happiness Festival,
ja,
oder es war Chiemsee, wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber auch ansonsten, haben wir schon ein paar Mal auch bei dir mitgesungen und so, dass es schon faszinierend ist, wie ich den Leuten, soweit ich das dann so deuten konnte, ansehen kann, dass die, wenn die damit das alles verbinden,
ja,
und dir das dann weitergeben. Und das war meiner Meinung nach, habe ich dann ein paar Leute gesehen, wo ich dachte, Mann, du hattest echt keine einfache Zeit.
Ja.
Der Typ hat dir geholfen. Und jetzt gerade geht's dir aber besser und du schreist es aber gerade nochmal so raus.
Ja, voll geil.
Genau, das fühlt sich natürlich super lebendig an. Und genau, das, ich warte mal, wo habe ich dich denn gesehen? Im Docks zum Beispiel, in Hamburg.
Zum Beispiel,
ja. Hatte ich das. Da gucke ich mir dann so ein paar Girls und ein paar Boys an, die da stehen. Ich denke, alter Schwede, das ist gerade echt krass, weil die Personen da vorne, die ich da gerade halb heulend sehe und schreien, die verbinden eben einfach so viel damit. Und das ist sicherlich was anderes, als einen Dreizeiler auf Insta zu bekommen.
Ja, und das Ding ist halt so, du hast aber halt auch irgendwie bei Instagram und so, weißt du, es ist mittlerweile so, du hast so bestimmte Zahlen, ja. Du hast halt irgendwie deine Follower und dann hast du so das Gefühl, okay, ich poste jetzt hier irgendwie, mein neues Album kommt, und dann bei mir sind es irgendwie 145.000 gerade so, dann hast du irgendwie 1.000 Leute, die es liken. Du hast das Gefühl, wieso interessiert es nicht mal 1% von den Leuten, die mir folgen, sozusagen, dass ich da jetzt irgendwie 2 Jahre an so einem Album gemacht habe, weil die folgen mir ja alle anscheinend wegen meiner Musik. Also ich dachte eigentlich, das interessiert die dann alle schon so überwiegend. Und dann ist halt so das Ding, diese Plattformen, die lassen ja aber nicht jede Information, die du rausgibst, sozusagen auch an alle Leute raus, ne? Also das kriegt dann ja nur ein Bruchteil von den Leuten sozusagen auch wirklich das mit, wenn du etwas postest, so. Und das ist so etwas, das finde ich das verändert irgendwie aber deine Wahrheit. Das ist so wie, als wenn ich jetzt hier in dem Raum stehe und ich sag irgendwie was und das Gefühl hat's aber nur einer von 20 Leuten gehört. So. Das ist einfach irgendwie ein komisches Gefühl, finde ich. Und das ist das, was das, finde ich, diese sozialen Medien eh mit einem machen. Das verändert so deine Wahrnehmung, ob das, was du sagst, gehört wird. Und wie das dann auch irgendwie bewertet wird. Und das finde ich irgendwie ziemlich toxisch, um mal diesen Begriff zu nehmen. So.
Zieh dich das runter?
Voll.
Wie oft musst du dann ausmachen? Ist das der Trick?
Also ich muss voll oft ausmachen, weil es ist so, jetzt mal gar nicht mal unbedingt nur bei meinen eigenen Sachen, auch wenn ich so andere Diskussionen im Internet mir angucke. So, ich finde es einfach krass, was für ein Hass im Internet herrscht. Und ich meine das jetzt gar nicht mal unbedingt bei wirklichen krassen Themen. Weißt du, früher gab es halt irgendwie so politische Themen oder so, wo du dann gesagt hast, okay, klar, die Leute diskutieren jetzt richtig hasserfüllt miteinander und so. Oder meinetwegen noch irgendwie bei religiösen Themen oder sowas, ja. Aber heutzutage ist es so gefühlt bei allen Themen. Selbst wenn es irgendwie in einem Forum ist, wo es um sowas Harmloses geht wie Katzenliebhaber, ja. So, das ist so, es ist völlig irrsinnig. Es gibt zum Beispiel irgendwie so Leute, die sind einfach so Haustierhasser, also so irgendwie so Hundehasser oder Katzenhasser. Und die sind dann halt so in Foren und du bist dann so, du liest dann halt so, der eine schreibt so, guck mal hier, meine Perserkatze, voll süß und so. Und dann der nächste so, ja, ich meine, hat jetzt auch wieder irgendwie Kinder bekommen, auch voll süß, guck mal hier, Fotos so. Und du liest es halt so und denkst dir halt so, ja, okay, es geht halt um Perserkatzen, das ist halt irgendwie so, Naja, es geht halt um Perserkatzen. Es ist jetzt halt nicht sonderlich spannend. Es ist halt irgendwie auch so ein bisschen silly. Und dann sind auf einmal so 20 Kommentare von so Leuten: Ich will deine Katzenbabys nehmen und die ausweiden und was weiß ich, wie du die schlimmsten Folterfantasien. Und du liest das halt so und denkst dir so: Was zur Hölle ist mit euch los? Seid ihr irre? So? Ich meine, was geht in dem Kopf von den Leuten vor, dass die bei solchen ganz harmlosen Themen so ausklinken? Und das ist dann ja bei anderen Sachen noch viel schlimmer.
Perserkatzen.de zuerst auf jeden Fall mit Katzenmordung gedroht und danach aber noch direkt von rechts unterwandert.
Ja, so etwa, ja.
Und zu eigen gemacht.
Ja, ja.
Ja, ich verstehe schon.
Also mich nervt diese Online-Welt total. Zum Beispiel finde ich das Twitter, was ich früher sehr gerne mochte. Ich fand, Twitter war irgendwie so ein bisschen so Wortwitz, geistreich, keine Bilder, nur Text. Und ich finde, mittlerweile ist Twitter halt irgendwie nur noch Trollen und
Bashen
und halt auch irgendwie so 20.000 Bot-Accounts. Mhm. So. Wo du so das Gefühl hast, es ist so, ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie eine, es fühlt sich nicht gesund an. So, das ist jetzt fertig.
Genau, wir haben jetzt gerade das Brot rausgeholt. Das ist sehr schön gebräunt. Das
können wir schon mal auf Seite legen.
Legen wir auf Seite, ne?
Aber man sieht halt, dass dieser Cornu-Ofen hier, der ist natürlich auch nur so, der hat natürlich die hinteren Stücke wesentlich stärker gebräunt als die vorderen, ne?
Also mir macht das nichts.
Aber unsere Zuhörer, wenn die das bei sich zu Hause machen, dann wird es gleichmäßig werden, weil die haben ja so einen guten IKEA-Ofen.
An jeder italienischen Raststätte gibt es leckere, belegte Tramezzini. Übersetzt bedeutet das so viel wie dazwischen oder mittendrin. Tramezzini sind belegte Scheiben von Weißbrot, dem Toast ähneln, aber feinporiger, weicher und ohne Rinde. Tramezzini werden in Dreiecke geschnitten und belegt.
Verreist du eigentlich viel?
Nee, fast gar nicht, leider. Also oder nicht mehr so viel, wie ich gerne würde. Ich bin schon viel gereist, also ich habe schon viel gesehen von der Welt so, also mehr auf jeden Fall, als ich mir erträumt hätte, sehen zu dürfen so. Aber jetzt halt so mit 3 Kindern und Patchwork-Situation ist es halt organisatorisch immer ein Großprojekt, eine, sage ich mal, Abwesenheit von länger als 3 Tagen irgendwie zu planen, so, weil da müssen halt irgendwie 3 Kinder synchronisiert werden, so, es ist schwierig. Aber ich reise schon sehr gerne. Ja. Ich finde aber ein cooles eine coole Zen-Übung so oder sozusagen ein cooles Rezept, um irgendwie so ein bisschen aus diesen ganz, ganz großen Zusammenhängen wieder runterzukommen auf was Normales, ist halt sich so Beschäftigungen zu suchen, die du so innerhalb von 1 bis 2 Stunden durchmachen kannst. Also sei es jetzt halt irgendwie ein Sporttraining, so wie du es gesagt hast, oder halt irgendwie was kochen oder vielleicht irgendwie sich treffen mit Leuten, die man irgendwie mag. Also so, wo man halt so das Gefühl hat, okay, guck mal, es ist ein überschaubares Projekt. Ich kriege das halt irgendwie in 1 bis 2 Stunden hin und danach hat sich halt irgendwie mein Wohlbefinden ein Stück weit verbessert oder meine Gesundheit verbessert oder mein Bauch ist nicht mehr leer oder ich habe irgendwas Kleines so im Haushalt gemacht, was irgendwie geholfen hat. Also was ich total gerne mag, was mir immer voll hilft, ist so kleine Reparaturarbeiten im Haushalt, was weiß ich, wie die Glühbirnen wechseln oder irgendwas reparieren, was man schon lange reparieren wollte oder mal den Keller aufräumen oder so eine Geschichte. Oder wenn du halt irgendwie einen Garten hast, halt irgendwie Rasen mähen, so.
Rasenmähen mit freiem Oberkörper.
Zum Beispiel, ja. Das finde ich total geil. Ja. Also ich glaube, das ist etwas, was halt auch irgendwie bei vielen Leuten was bringt. Ne? So.
Aber schaffst du das, wenn du schreibst, deine Birne komplett auszuhaben? Oder bist du manisch und bist dann da in dieser Welt?
Nö, ich finde es aber auch gar nicht so schlimm, wenn du quasi schreibst, dann musst du ja irgendwo deine Sachen herziehen. Und ich finde, die kommen einfach ja so aus deinem Geist so raus. Also das wäre, ich weiß nicht, könnte mich jetzt nicht so tot machen und dann halt sagen, okay, ich schreibe jetzt halt irgendeinen x-beliebigen Popsong oder so. So, ich mach mal ganz kurz hier diese Soße fertig. Dann.
Genau, die Soße wird jetzt einfach einmal durchpüriert.
Genau, also du musst schon 1-2 Minuten.
Ich such derweil mal nach Wende.
So, durchpüriert ist.
Guck mal, ich glaube, der ist okay. Ist okay.
Ja, okay, geil. So, dann machen wir erstmal die Soße fertig. Guck mal, du brauchst hier für dieses ganze Rezept auch im Endeffekt nicht so krass viel Geschirr oder irgendwas. Du brauchst eigentlich nur hier einen Löffel, ein Messer.
Genau, die Soße ist jetzt in so einer Schale und jetzt kommt oben drauf der Koriander. Zitronengras.
Oh, Zitronengras. Und dann hatte ich doch noch in weiser Voraussicht hier eine Jalapeno bereitgelegt. Von der mache ich mal so ein paar Slices. Für die Optik. Und falls man es ein bisschen scharf mag. So, jetzt machen wir das hier ganz kurz fertig.
Ah, das sieht super aus.
Du kannst das natürlich hier voll geil von der Seite sehen, ne? Wie weit das sozusagen durchbrät. Und wenn du jetzt so eine Teppanyaki-Platte hast, also was ja dann quasi einfach so ein Stück Pfanne ist ohne Rand, ja, dann kannst du es natürlich noch irgendwie besser, kannst es natürlich irgendwie noch besser machen. Und wir machen das jetzt hier einfach mal so. Wenn jetzt halt einer irgendwie den Fisch gar nicht so roh mag, kannst du das auch super gut steuern, ob du dem das jetzt halt so eher sehr roh gibst. Weiß nicht, Leute, die jetzt gerne irgendwie Sashimi essen oder so, die werden es dann halt eher sehr roh nehmen. Ich glaube, wir bräuchten noch ein Tellerchen.
Echt so ganz, ganz schnell einmal angebraten, ne?
Ganz, ganz schnell. Je nachdem, wie heiß die Platte ist, nicht mal eine Minute. Genau, flank einfach rein, die Teile.
Fällt komplett auseinander, warte mal.
Ist egal.
Ein Stückchen noch.
Das kommt ja auf dem Teller wieder.
Und den dritten auch noch legen?
Ja, ja, ne? Klar.
Ich habe so noch nie gegessen, ich bin super gespannt.
Also wenn du so eine, der Unterschied von so einer, von so einem Herd quasi zu einer Teppanyaki-Platte ist auch, dass du quasi da die Temperatur sehr genau einstellen kannst. Also ob es jetzt 100, 120 Grad hat oder so, die Fläche hat. Und dann kannst du es natürlich genauer machen als bei einer Pfanne, wo du halt weißt, ist halt heiß oder super heiß oder medium heiß. Aber du kannst ja hier nicht mit einem Thermometer quasi eine perfekte Temperatur sozusagen für dich vorgeben. So. Wenn du die Pfanne richtig krass heiß machst, dann kannst du unten eher noch so eine Kruste hinmachen. Wenn du jetzt ein Stück Thunfisch nimmst oder ein Stück Fisch nimmst, was sehr viel Fett hat, dann entsteht das natürlich auch leichter, so eine karamellisierte Kruste. Das ist jetzt quasi hier ein Filet. Das heißt irgendwie, da ist einfach kaum Fett dran. Und bei Thunfisch gibt's aber viele Cuts, die, sage ich mal, eigentlich relativ viel Fett haben. So zum Beispiel der Bauch. Und da kommt dann halt auch schneller irgendwie noch so eine kleine crispy Kruste. Aber du willst ja halt, dass es unten ein bisschen quasi Röstaromen hat und dass es oben eigentlich
roh ist.
Genau. So wie wir es jetzt hier gemacht haben, ist es, glaube ich, ziemlich gut. So, jetzt machen wir das Teil aus.
Du hast ja, also wie viele Firmen hast du insgesamt? 100?
Nein. Gerade aktuell nur eine.
Musst du auch nicht sagen. Aber ich wundere mich immer noch, ne? Weil ich auch weiß, dass du so gern liest und so belesen bist, dass du irgendwie Texte für andere schreibst, dass du eigene Songs machst, dass du ganz schön viele Kinder gezeugt hast, dass du ziemlich gerne kochst und einen eigenen Kochblog hast. Den muss man sich einfach mal angucken. Ich durfte letztens, darf ich das schon erzählen?
Das kommt noch raus, ja. Aber kannst du gerne schon erzählen, ja.
Aber du hast mir letztens mal so zum Angucken mal so einen Trailer, kann man sagen, geschickt. Und es waren schon so ein, zwei Folgen. Und ich fand's richtig, richtig gut.
Danke.
Und erstmal, also heute ist hier auch High Class, sonst ist bei mir eher auch so ein bisschen gut bürgerliche Küche hier und da. Ist bei dir auch so gewesen, aber es war schon super interessant.
So, guck mal, das jetzt für dich.
Alter, das sieht richtig gut aus. Genau, nur ganz kurz, gleich stelle ich dir noch die Frage. Wir haben jetzt die angebratene Seite nach unten gelegt, in die Soße. Soße schwimmt quasi, also der Thunfisch schwimmt so ein bisschen in der Soße. Oben ist die rohe Seite, auf die rohe Seite obendrauf kann man sagen, das Pesto.
Ja.
Sieht mega aus.
Mal gucken, ob das Ding hier was kann.
Kann was?
Voll. Richtig, richtig gutes Zeug.
Krasser Typ, ich muss es sofort nachkochen. weil ich probiere es auch mal. Ah, Alter. Ui. Uiuiui. Wie gut der Crunch vom Brot und von den Cashews ist. Mhm. Aber wie krass die Soße ist.
I hope so.
Meine Frage wäre jetzt da gewesen. Also, um das von vorher nochmal zu Ende zu führen. Wie schaffst du das denn alles? Das frage ich mich total oft. Ey, du hast eine krasse
Klappe. Ich habe immer das Gefühl, ich krieg gar nichts auf die Reihe. Ich sitze voll oft so da und denke mir so, Mann, ich bin voll faul, ich müsste jetzt endlich mal richtig was machen.
Aber, weil ich denke dann immer so, es gibt ja so aktiv und passiv. Manchmal habe ich dann das Gefühl, ey, wenn man so viel hat, ist es dann nicht immer Ambulanz und Notfall und Notfall und Notfall und das noch und das noch?
Nee, voll nicht.
Überhaupt nicht? Raff ich nicht. Weil es Bock bringt oder weil du ein guter Planer bist?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist einfach so, es gibt halt Leute, die verkomplizieren alles und brauchen Ewigkeiten. Und es gibt halt so Leute, die sind so in dem, was sie machen, so relativ zielorientiert und effizient. Weißt du, viele Leute, die verbringen ja sehr, sehr viel Zeit damit, irgendwie Dinge zu planen und vorher genau auszuchecken. Und dann am Ende haben sie dann doch irgendwie Angst, das zu machen oder es klappt nicht oder was weiß ich. Es gibt dann auch so Leute, die fangen erstmal so ein bisschen an und im Prozess dann optimieren sie halt noch so ein bisschen. Und ich bin eher so jemand. Ich glaube, das ist so der Unterschied zu vielen Leuten.
Weil du Sachen machst.
Ja.
Ja. Das ist krass. Weil du hast vorhin, hast du mir so einen Katalog gezeigt. Mhm. Was ist das da mit dem Holz?
Ja, wir machen so Möbel und Häuser aus Holz. Also aus natürlich nachhaltig geforstetem Holz. Es ist ja so ein großes, so Klimakatastrophe ist halt so das große Thema. Ne? Es wird halt so dieses Jahrhundert bestimmen. Und man fragt sich halt, was kann man tun, um halt dieses Ziel zu erreichen? Und es ist ja so, dass halt 70% der CO2-Ausstöße halt bei uns in den Erste Weltländern kommen halt durch Emissionen aus Gebäuden. So. Und nicht unbedingt jetzt aus Vehikeln, mit denen wir rumfahren. Das heißt so, dass das Wichtigste wäre halt irgendwie da anzusetzen und halt irgendwie zu gucken, dass wir besser bauen, besser wohnen, nachhaltiger da halt irgendwie unsere Energie aufwenden. So. Und das machen wir halt.
Aber du hast aber auch dann viel Design, ne, von diesen Sachen. Also da gibt es dann eben auch Möbel.
Genau.
Aber es geht vor allem um die Materialien.
Es geht natürlich auch um einzelne Objekte. Also du kannst halt bei uns alle Möbel kaufen, aber du kannst halt auch ganze Häuser kaufen. Oder kannst dein Haus zum Beispiel aufstocken lassen oder sowas.
Aber Alter, du musst mir eine Sache versprechen. Bevor ich das erste Mal auf so einem Holzstuhl von dir sitze, den du vielleicht designt hast, aus ziemlich geilem Holz, sieht bestimmt auch geil aus, musst mir auch versprechen, dass ich dann eine neue Platte hören kann. Dein gesellschaftliches Album. Alter, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir so viel Glück.
Ich danke dir, Mann.
Für alles, aber vor allen Dingen für die neue Platte. Ich habe echt Bock, dass was kommt. Vielen Dank. Und es wird den anderen auch so gehen. Auch wenn man das manchmal durch den Algorithmus bei Instagram gar nicht so sieht, glaube ich, wird alles sehr, sehr gut und sehr, sehr voll sein bei dir.
Ich hoffe es, Mann. Vielen Dank, dass
du da warst. Du hast so krass gekocht. Prost, Alter.
Dankeschön. Cheers.
Danke, cheers.
Das war Lecker Mittag mit mir, Bosse, produziert von Pool Artists. Wenn ihr mehr Infos zum Podcast, Bilder und Videos von den Aufnahmen und die verschiedenen Rezepte mit Zutatenliste wollt, dann besucht doch einfach meinen Instagram-Kanal. Und unter Hashtag Lecker Mittag könnt ihr natürlich eure eigenen Kochversuche mit mir teilen. Ich freue mich.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.